ARD.
Also prinzipiell ist es immer gut, wenn nach Friedenslösungen gesucht wird. Und ich glaube aber, dass es wichtig ist, dass die Ukraine dabei nicht unter den Bus kommt.
Sagt ein Mann in einer Straßenumfrage in Jena. Dazu gleich mehr.
Außerdem schauen wir auf die Durchsuchung bei Andriy Yermak, dem Leiter des ukrainischen Präsidialamtes, durch die Antikorruptionsbehörden.
Thema ist auch der Besuch von Ungarns Ministerpräsident Orbán bei Kremlchef Putin in Moskau.
Und gegen den Drahtzieher der Nord Stream-Anschläge hat ein Ermittlungsrichter in Karlsruhe jetzt U-Haft erlassen.
Und Israel verspricht Aufklärung, nachdem das Video eines israelischen Militäreinsatzes im Westjordanland international für Empörung sorgt.
Hallo, ich bin Marei Beermann.
Und ich bin Astrid Fietz. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am 28. November. Redaktionsschluss war 16.30 Uhr. Ja, Marei, wir haben es gehört. Bei einer Umfrage in Jena zeigen sich viele skeptisch, so auch der Mann, den wir eingangs gehört haben. Aber wir starten erstmal in der Ukraine. Dort zieht der Korruptionsskandal weitere Kreise. Heute Morgen haben Antikorruptionsbehörden eine Hausdurchsuchung bei einem nicht ganz Unbekannten durchgeführt.
So ist es, und zwar bei Andriy Yermak. Den Namen haben viele in den vergangenen Tagen vielleicht schon mal gehört, denn er kam öfter im Zusammenhang mit den Verhandlungen über den sogenannten Ukraine-Plan der US-Regierung vor. Yermak ist der Leiter des ukrainischen Präsidialamtes und der engste Berater von Präsident Selenskyj, sozusagen seine rechte Hand. Selenskyj und seine Regierung, die stehen ja wegen eines riesigen Korruptionsskandals im Energiesektor unter Druck. Mehrere Minister waren darin verwickelt und wurden deshalb bereits ausgewechselt. Und über die Durchsuchung hat mein Kollege Leon Vucemilovic vom SWR mit unserer Korrespondentin Andrea Beer gesprochen und sie gefragt, was bedeutet das jetzt eigentlich genau für Selenskyj?
Also was die Korruptionsermittlungen angeht, trifft es eben wieder jemanden aus Selenskys direktem Umfeld. Und ich würde sagen, man kann mit Fug und Recht behaupten, Volodymyr Selenskyj steckt in der schwierigsten innenpolitischen Krise in seiner Zeit als Präsident. Und der russische Angriffskrieg auf das Land, der geht ja auch weiter. Und auch hier ist Yermak entscheidend, kann man sagen, denn er spielt bei den Gesprächen international eine wichtige Rolle, kennt die russische Seite sehr gut, war jetzt gerade auch Leiter der ukrainischen Delegation in Genf, wo es um diesen 28-Punkte-Plan der USA ging. Und ein Politikwissenschaftler hat zum Beispiel heute gesagt, das ist Yermaks Black Friday, sein schwarzer Freitag, und vermutet, dass er ihn wohl bald ersetzen werden muss, Selenskyj Yermak.
Was für eine Figur ist denn Andriy Yermak in der ukrainischen Politik?
Eine sehr umstrittene, sehr polarisierende und sehr wichtige Figur. Andriy Yermak ist der wichtigste Vertraute von Volodymyr Selenskyj, seine rechte Hand. Er leitet das Präsidialamt, und wenn man Zugang zu Selenskyj will, heißt es, dann kommt man an Yermak nicht vorbei. Und abgesehen von diesen Durchsuchungen von heute gibt es schon sehr lange Kritik an ihm, verbunden mit dem Vorwurf, dass er einfach zu viel Einfluss nimmt. Personalentscheidungen, Einfluss auf die Regierung. Und inzwischen fordern auch Abgeordnete der Regierungspartei Diener des Volkes von Präsident Selenskyj, er soll sich von Yermak trennen. Und er ist auch in der Bevölkerung bei vielen Leuten sehr unbeliebt, wird vielleicht manchmal ein bisschen zu sehr verteufelt, aber die Kritik an ihm ist eben auch oft, dass er nicht gewählt ist. Das heißt, als Leiter des Präsidialamts mit einem Riesenstab noch an Beratern, und dann gibt's noch Berater von Beratern, hat Yermak einen enormen Einfluss erlangt in den vergangenen Jahren. Und jetzt, eine neue Umfrage sagt, ungefähr 70% der Menschen in der Ukraine glauben, dass Yermak in diesen Korruptionsskandal der letzten Wochen verwickelt sein könnte.
Die Europäische Union hat übrigens verhalten auf die neuen Korruptionsermittlungen in der Ukraine reagiert.
Ja, bei der EU-Kommission in Brüssel sieht man das als Beleg dafür, dass die Justiz funktioniert. Man habe großen Respekt vor der Arbeit der ukrainischen Antikorruptionsbehörden, hieß es.
Und wir bleiben jetzt noch in der Ukraine, zumindest indirekt. 3 Monate lang saß der mutmaßliche Drahtzieher der Nord Stream-Anschläge in italienischer Untersuchungshaft. Jetzt hat ein Ermittlungsrichter in Karlsruhe Haftbefehl gegen den Ukrainer verhängt. Wie kam es denn dazu?
Ja, wir haben ja gestern schon in unserer Nachmittagsausgabe darüber gesprochen. Der 49-Jährige war nämlich gestern von Italien nach Deutschland ausgeliefert worden. Die Bundesanwaltschaft geht davon aus, dass er die Anschläge im September 2022 koordiniert hat. Der Verdächtige bestreitet das allerdings. Damals waren die Gaspipelines am Grund der Ostsee durch mehrere Sprengladungen beschädigt worden.
Und um die Ukraine geht es auch beim Besuch von Ungarns Ministerpräsident Orbán bei Kreml-Chef Putin in Moskau?
Ja, Orbán hat bei seinem Treffen mit Putin in Moskau seine Einladung zu einem Russland-USA-Gipfel in Budapest erneuert. Putin hat sich dafür bedankt und signalisiert, dass er auch weiter dazu bereit ist. Allerdings nur, wenn die Friedensverhandlungen entsprechende Ergebnisse bringen.
Aber bei dem Treffen ging es auch noch um andere Themen.
Ja, richtig. Orbán wollte mit Putin unter anderem über Öl- und Gaslieferungen zu günstigen Preisen verhandeln. Denn er ist gegen die EU-Sanktionen in diesem Bereich und bricht mit seiner Reise mit einer nahezu einhelligen Position der EU-Staats- und Regierungschefs, wie unser Korrespondent Björn Blaschke aus Tiflis berichtet.
Sie wollen durch Sanktionen und Isolation Druck auf Putin ausüben, um den Krieg in der Ukraine zu beenden. Kürzlich klärte Orbán bei einem Besuch in Washington, dass Ungarn nicht von US-Sanktionen getroffen würde, wenn das Land weiterhin Öl und Gas aus Russland beziehen sollte. Die Lieferungen will er jetzt verhandeln. Seit Beginn des Krieges Russlands gegen die Ukraine vor fast 4 Jahren trifft Orbán Putin schon zum 3. Mal. Orbán ist einer der wenigen EU-Politiker, die noch diplomatische Beziehungen zu Russland unterhalten. Der ungarische Regierungschef besteht darauf, dass die Ukraine den Krieg militärisch nicht gewinnen könne. Er warf seinen EU-Kollegen mehrfach vor, sie wollten Krieg und nicht Frieden. Das Treffen findet statt, während EU-Vertreter versuchen, die Administration von US-Präsident Donald Trump zu Verhandlungen über eine Friedensregelung zu bewegen, die die Souveränität Kiews gewährleisten soll. Ein entsprechender Plan wurde nach Gesprächen mit der ukrainischen Regierung erarbeitet, aber er ist noch nicht endgültig. In der kommenden Woche soll ihn Steve Witkoff, der Sondergesandte von Donald Trump, mit Wladimir Putin erörtern.
Ja, und was denken die Deutschen über den umstrittenen Ukraine-Plan der US-Regierung? Wie realistisch ist der Kompromiss für alle Seiten?
Das haben die Kolleginnen und Kollegen der Sendung Mitreden – Deutschland diskutiert schon mal Menschen in Jena gefragt. Wie bewerten Sie die Chancen für einen Frieden in der Ukraine nach den diplomatischen Aktivitäten der letzten Tage?
Also prinzipiell ist es immer gut, wenn nach Friedenslösungen gesucht wird. Und ich glaube aber, dass es wichtig ist, dass die Ukraine dabei nicht unter den Bus kommt.
Gerade was jetzt der Kollege Trump da loslässt, habe ich meine Bedenken, dass da vielleicht was Positives für die Ukraine rauskommt. Ich weiß es nicht.
Ich denke mal, dass es eher unwahrscheinlich ist. Und ich glaube nicht, dass wir von einem baldigen Frieden in der Ukraine ausgehen können.
Ich finde es gut, dass man wieder mehr miteinander spricht. Das war in der Vergangenheit nicht der Fall.
Ich denke, dass da nach wie vor wenig Aussichten auf Frieden bestehen, da Putin wahrscheinlich daran festhalten wird, dass die Ukraine kein NATO-Mitglied werden soll oder wird.
Die Chancen sind zu niedrig, dass wir das wirklich hinkriegen, dass es genug ist für die Ukraine und für die Menschen, die da leben. Und ich würde mir wünschen, dass ein besserer Plan, bessere Punkte rauskommt, wenn die Interessen von der Ukraine da wirklich im Vordergrund stehen.
Fragen, Diskussionen und Anregungen zum Thema gibt es am Montag, den 1. Dezember um 20.15 Uhr in einer neuen Ausgabe der ARD-Sendung Mitreden – Deutschland diskutiert aus Leipzig. Zu Gast haben wir unter anderem unsere ARD-Kiew-Korrespondentin Rebecca Barth.
Dann schauen wir jetzt noch nach Nahost. Vielleicht haben Sie es in unserer Frühausgabe heute Morgen schon gehört. Das Video eines israelischen Militäreinsatzes im Westjordanland sorgt momentan international für Empörung.
Ja, darin ist mutmaßlich zu sehen, wie Soldaten 2 Palästinenser erschießen, die sich zuvor ergeben hatten. Inzwischen berichten mehrere Medien in Israel, dass das Justizministerium eine Untersuchung eingeleitet hat. UN-Menschenrechtssprecher Lawrence spricht von einer Hinrichtung der Palästinenser.
Und auch die syrische Regierung hat schwere Vorwürfe gegen Israel erhoben.
Genau, dabei geht es um einen israelischen Militäreinsatz in der Nähe von Damaskus mit Toten und Verletzten. Unsere Kairo-Korrespondentin Nina Amin hat die Einzelheiten.
Viele Tote und mehrere Schwerverletzte. Das ist die Bilanz eines Einsatzes israelischer Bodentruppen im Umland der syrischen Hauptstadt Damaskus. Das syrische Außenministerium verurteilte den Einsatz als einen kriminellen Angriff und warf den israelischen Streitkräften ein, so wörtlich, Massaker vor. Mehr als 20 Menschen seien getötet worden, darunter Frauen und Kinder. Außerdem wurden Häuser beschädigt, etliche Menschen zur Flucht gezwungen. Israels Armee wollte nach eigenen Angaben zwei Verdächtige in dem Ort Beit Jinn festnehmen. Diese sollen der El-Jama el-Islamiyya angehören. Die Gruppe ist sowohl mit der Hamas als auch mit der Hisbollah verbündet und soll laut israelischem Militär Raketenangriffe auf das benachbarte Israel geplant haben. Bei der Festnahme der Verdächtigen sei es zum Schusswechsel gekommen. Auch mehrere israelische Soldaten wurden offenbar verletzt. Beit Jinn liegt nahe der von Israel kontrollierten Golanhöhen. Der israelischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in Großbritannien zufolge handelte es sich um den größten Militäreinsatz Israels in Syrien seit dem Sturz von Langzeitherrscher Assad vor fast einem Jahr. Israel hatte nach dem Sturz von Assad Truppen in die von der UN kontrollierten Pufferzone verlegt, auch auf die syrische Seite des Berg Hermon. Nach eigenen Angaben will das Land so verhindern, dass sich dort Israel feindlich gesinnte Truppen ansiedeln. Experten verurteilten Israels Vorrücken auf syrisches Gebiet als völkerrechtswidrig.
Und zum Abschluss noch eine Meldung vom Eurovision Song Contest. Da hat sich Kulturstaatsminister Weimar geäußert.
Weimar hat sich vor einem Treffen der EU-Kulturminister in Brüssel für die Teilnahme Israels am Wettbewerb ausgesprochen. Der Minister betonte, jede Form der Ausgrenzung, jede Form von latentem Antisemitismus und jede Form von Boykott sei da fehl am Platze. Die Fernsehsender und Rundfunkanstalten mehrerer Länder, darunter Spanien und Irland, hatten in den vergangenen Monaten mit Blick auf den Gaza-Krieg ja mit einem Boykott des ESC im kommenden Jahr gedroht, sollte Israel teilnehmen.
Und das war Krieg und Terror. Ich bin Astrid Fietz und bei mir im Studio war Marei Beermann aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Schön, dass Sie dabei waren und vielen Dank fürs Zuhören.